Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Rund 300.000 Menschen spazieren jedes Jahr durch seinen Vorgarten. Der liegt im Münchner Schloss Nymphenburg, wo Franz von Bayern zu Hause ist. Morgen feiert der Herzog seinen 90. Geburtstag und über sein bewegtes, kunstsinniges Leben spreche ich gleich mit Marita Kraus, die gemeinsam mit ihm seine Lebenserinnerungen in ein anekdotenreiches Buch verpackt hat. Er ist das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, der Familienchef, wie es im Buch von Marita Kraus heißt, Franz Herzog von Bayern, der mit allen Königshäusern Europas verwandt ist und dessen Leben aber alles andere als königlich begonnen hat. Zuschauer in der ersten Reihe, Erinnerungen heißt das Buch, das die Historikerin nach vielen Gesprächen mit dem Herzog geschrieben hat. Er ist ja ein Kunst- und Jazzliebhaber, ein Naturfreund durch und durch Bajuware. Und ich freue mich, mit Marita Kraus über ihr Buch und die Zusammenarbeit mit dem Gegenstand Ihrer Recherche zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen nach München, Frau Kraus.
Vielen Dank, schönen guten Morgen.
Morgen feiert Franz von Bayern seinen 90. Sie haben ihn ja jetzt doch wahrscheinlich durch die vielen Gespräche ein bisschen kennengelernt. Was denken Sie, wie er diesen Tag verbringen wird?
Ich denke, dass er keineswegs ein pompöses Geburtstagsfest feiert, sondern entweder in Nymphenburg oder anderswo sehr privat es sich gut gehen lässt.
Man hat, wenn man ihr Buch anfängt zu lesen, schon nach kurzer Zeit den Eindruck, dass der Herzog eine sehr besondere Person ist. Wie haben Sie ihn so erlebt bei diesen vielen Gesprächen?
Er ist unglaublich bescheiden, sehr präzis, sehr unmittelbar in der Sprache. Und das ist sicherlich auch eine Besonderheit dieses Buches. Mir war es von vornherein wichtig, nicht so eine Art von Ghostwriter-Sprache über seine Sprache zu legen. Es waren ja lauter Interviews und es sind tatsächlich die Sachen, die da drin stehen, seine Sprache. Und es ist kein Wort drin, was er nicht auch so genau so gesagt hätte. Also mit anderen Worten, es ist eigentlich wirklich sein Buch und ich sehe mich so als diejenige, die in der Lage war, seine Dinge zusammenzuführen in ein thematisch strukturiertes Buch.
Das heißt, Sie haben immer das Aufnahmegerät dabei gehabt. Sie sind, glaube ich, viel mit ihm spazieren gegangen.
Nö, wir saßen, das war ja auch noch die späte Corona-Zeit, wir saßen zu 25 ganz langen Interviews bei ihm in Nymphenburg in seiner Wohnung und das Aufnahmegerät lief und ich hatte nachher 1000 Seiten Text, die ich dann verarbeitet habe und wo ich dann aus verschiedenen Interviews das zusammengestellt habe, aber eben alles in seiner Sprache. Und ich glaube, das ist das Besondere. Er ist ein Mann, ich hatte natürlich auch am Anfang viel Respekt und eine gewisse Distanz. Und die Distanz ist geschwunden, aber der Respekt ist geblieben. Denn er ist eben bescheiden und trotzdem unglaublich weltläufig mit einer sehr angenehmen Distanz zu seiner Rolle und mit sehr viel Herzlichkeit und vor allem sehr viel Humor.
Das stimmt, er gilt ja als sehr zurückhaltend, aber dann hat er sich jetzt offenbar doch geöffnet. Wie kam das? Wissen Sie, was ihn dann doch dazu motiviert hat, eben jetzt mit Ihnen über sein Leben zu sprechen?
Also es ist natürlich so der 90. Geburtstag sicherlich auch so ein Punkt, wo eine gute Chance besteht, nochmal eine Lebensbilanz zu ziehen. Und er hat von Anfang an gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Buch wird und vielleicht ist es auch nur für die Familie. Also es war eigentlich, da stand das Manuskript schon, da war immer noch nicht ganz klar, ob er es wirklich veröffentlichen will, weil er immer gesagt hat, ja, es muss ja auch was drinstehen, was interessant ist und was über die Familie hinaus interessant ist. Also insofern denke ich mal, er hat sich das sehr lange offen gehalten, ob er das tatsächlich öffentlich macht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es ist natürlich immer so die Gelegenheit beim 90. Geburtstag, wo Leute über einen anderen ein Buch machen. Und ich glaube, da war es schon wichtig, dass er seine Geschichte erzählt. Und das ist sicherlich auch gelungen.
Und man hat auch beim Lesen tatsächlich das Gefühl, ihm zuzuhören und irgendeine Stimme im Ohr zu haben von ihm. Und sein Leben ist ja wirklich auch sehr interessant, quasi ein Spiegel der Zeitgeschichte. Schon seine Kindheit war sehr ungewöhnlich. Die Familie musste 1939 ins Exil nach Ungarn gehen. Dann wurden sie 1944 verhaftet, die Wittelsbacher, und ins Konzentrationslager gebracht. Wie haben diese Erinnerungen, diese Erfahrungen auch den Herzog geprägt?
Also einerseits sagt er zum Beispiel, er kann kein Brot wegschmeißen oder keine Sahne wegschütten, das ist unmöglich. Er hat das so erlebt, den Hunger und diese Tatsache, was Brot wert ist. Und das ist eben einfach zutiefst in seinen Schatz an Erfahrungen eingegangen. Es kommt sicherlich hinzu, dass er eben nicht im Schloss aufgewachsen ist und deswegen nie diese Selbstverständlichkeit bekommen hat, mit der vielleicht jemand in der Welt spazieren geht, der von Anfang an auf Rosen gebettet war. Er hat, glaube ich, eher gerade in dieser Zeit, 44, 45, eher die Dornen kennengelernt. Und das ging ja auch nicht direkt nach dem Krieg, waren sie zwar aus dem Konzentrationslager befreit, aber da war auch kein Luxusleben, sondern die Familie wurde irgendwo in einem kleinen Verschlag mehr oder weniger in Leutstetten einquartiert. Der Weg bis zu einer gewissen Normalität war noch lang. Und ich glaube, das hat ihm einen guten Schub an Bescheidenheit und Zurückhaltung auch vermittelt, eben anders als wenn jemand im Schloss aufwächst.
Er hat ja dann erstmal Betriebswirtschaftslehre studiert, ist aber dann nach New York gegangen und war mitten in dieser Kunstszene, die ja damals legendär war. Und da kam diese Begeisterung für die moderne, abstrakte Kunst, klingt so ein bisschen an nicht ganz so gut an, oder?
Ja, ich meine, das ist sicherlich so eine stille Revolution gewesen des Herzogs, der ja ansonsten sehr angepasst auch mit seiner Familie sich arrangiert hat und auch alle die Repräsentationsaufgaben, die dann so nach der Wiederankunft in Bayern stattfanden, auf sich genommen hat, auch schon als kleiner Bub. Aber er hat dann in einem Bereich revoltiert, in dem es familiär in Ordnung war, nämlich im Bereich der Kunst.
Und da hatte sein Großvater ja schon ein großes Herz dafür, aber eben für die alte Kunst.
Ja, aber das war eben die kleine Revolution, dass er sich gegen dieses Bild gestellt hat und seine eigenen Wege gegangen ist. Eben auch im Bereich der Musik. Er hat sich mit der modernen Musik und mit Jazz sehr beschäftigt. Und die moderne Kunst war eben ein Bereich, wo er dann sein Standbein hatte und eben die Familie ganz wenig damit anfangen konnte.
Aber er hat dann ja auch tatsächlich durch dieses Interesse für neue Musik, aber eben vor allem für die Kunst auch in München eine wichtige Rolle, zum Beispiel für die Pinakothek der Moderne. Er ist ein wichtiger Mäzen in Bayern.
Ja, er erzählt, der Ausgangspunkt war der, dass er in New York eine Gesellschaft erlebt hat, also nicht nur die Kunst, sondern die ganze Gesellschaft drumherum. Teilweise viele jüdische Emigranten, auch aus München, aus Bayern, die im Bereich des Museum of Modern Art auch tätig waren, als Sammler, als Kunsthändler, als Stifter, dass er gesagt hat, in dieser hohen Intellektualität, das würde ich mir so wünschen für mein München und die moderne Kunst als ein Teil dieses intellektuellen, inspirierenden Niveaus, was er da erlebt hat. Und ist dann sehr früh zusammen mit anderen, das betont er immer wieder, hat er den sogenannten Galerieverein gegründet, die sich eben bemüht haben, moderne Kunst nach München zu bringen, als da hier noch alle Türen und Fenster zu waren. Dieser Galerieverein heißt heute PIN, also P-I-N, Pinakothek der Moderne. Und dieser Galerieverein war sicherlich derjenige Motor, der eben auch Bilder gekauft hat, Bilder ausgestellt hat, Ausstellungen gemacht hat und dann zunehmend eben auch als Initiator dieser gegolten hat und aktiv wurde, was dann die Pinakothek der Moderne in München wurde.
Also er ist ein Kunstförderer, ein Weltmann, aber eben auch ein echter Bayer. Aber er hat das kommt auch ganz klar raus, dass er natürlich nicht davon träumt, König von Bayern zu sein. Aber es geht ihm schon um so eine gewisse Wahrung von Tradition und um ein Familienerbe. Was heißt das eigentlich genau? Was soll da bewahrt und gepflegt werden?
Es ist einerseits die besondere Rolle der Familie in Bayern. Sie heißen ja Bayern und haben insofern natürlich auch einen besonderen Bezug zu diesem Land. Und es geht ihm schon auch immer wieder um dieses Land. Und ich glaube, das ist immer wieder spürbar, dieses Gefühl, eben Verantwortung zu haben, dass hier in Bayern man nicht einschläft, dass sich die Fenster öffnen zur Moderne, dass es vorangeht und dass Bayern, wie er immer wieder sagt, eine Stimme behält im Konzert der Stimmen, die weltweit eine Rolle spielen. Also in der Kunst ist es so, dass man eben auch, wenn ein Bild irgendwo hinkommen soll, dass man München im Blick hat und nicht nur Berlin oder Paris oder London. Also München eine besondere Rolle zu verschaffen und eben auch Bayern immer wieder in seiner Bedeutung voranzubringen. Diese Verantwortung spürt er und das ist so das, wie er diese Familientradition auch versucht, in die Jetztzeit und in die nächste Generation zu bringen. Wobei er immer wieder gesagt hat, da muss jede Generation natürlich ihren eigenen Weg finden und ihre eigenen Möglichkeiten. Sein Neffe, der ist sehr sozial engagiert in Afrika und an anderen Punkten. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Und er sagt eben, wir haben auch die Möglichkeit, wenn jemand mit einem Projekt zu uns kommt, einfach mal vielleicht den Oberbürgermeister anzurufen oder einen Landrat und zu sagen, das ist ein spannendes Projekt, willst du dich nicht dafür einsetzen? Also immer wieder als Motor vielleicht in die für interessante Projekte, interessante Vorhaben tätig zu sein.
Also er ist sehr neugierig und modern. Er sagt auch am Ende, dass er sich sehr für die KI interessiert und wie das damit weitergeht, mit immerhin 90. Und aber, wir haben es ja am Anfang gesagt, sehr zurückhaltend. Er hat sich auch sehr zurückgehalten, damit öffentlich zu machen, dass er schon sehr lange mit seinem Lebensgefährten zusammenlebt, dem Juristen Thomas Greinwald. Das hat er erst vor 2 Jahren publik gemacht und hat eben gesagt, er hätte nicht das Recht zu polarisieren. Können Sie nachvollziehen, wie er das gemeint hat?
Ja, das ist natürlich so eine schwierige Angelegenheit, auch für einen 90-Jährigen, sich damit zu konfrontieren, wie gehe ich jetzt um mit meinen Dingen. In der Verantwortung, die er sich sieht als Familienchef, will er natürlich keine Skandale auslösen. Und ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, dass er, wenn er vor 10, 15, 20, 30 Jahren damit also richtig bewusst an die Öffentlichkeit getreten wäre, dass das dann eben doch sehr polarisiert hätte. Das sehen natürlich auch andere anders. Ich weiß nicht, ob es vor 10 Jahren tatsächlich noch so ganz gravierend gewesen wäre. Wir haben ja andere große Politiker, die sich geoutet haben. Es ist natürlich, es sind über 40 Jahre, die er mit Thomas Greinwald befreundet ist und zusammen ist. Und das ist natürlich für beide Seiten nicht einfach, mit einer solchen Beziehung zu leben. Ich denke mal, hier in München, wo er unterwegs ist, da war er auch mit Thomas zusammen unterwegs, da wusste jeder, aber man hat es diskret beschwiegen. Also insofern war es ja nicht ganz neu, aber man hat nicht drüber gesprochen. Und ich denke, das war eben sein Weg, dann zunehmend damit in die Öffentlichkeit zu treten. Er ist dann mit einem Bild von Erwin Olaf hier in einer Ausstellung in der Kunsthalle expliziter geworden und hat eben aber eigentlich jetzt in seinen Erinnerungen erstmals das etwas nochmal explizit formuliert. Und das hat immer nochmal einen großen Sturm ausgelöst. Also man denkt, das Land ist weit genug. Aber wenn man sieht, wie sich dann alle darauf gestürzt haben und dann so wirklich, wie ich finde, ganz respektlose Überschriften wie Oberwittelsbacher ist schwul, das zeigt, wo eigentlich dann auch vielfach doch das Land noch steht.
Marita Kraus, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Und das Buch Zuschauer in der ersten Reihe, Erinnerungen von Marita Kraus und Franz Herzog von Bayern, ist beim Münchner Verlag CH Beck erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Beim Stichwort Knoten, da fallen mir sofort der Achterknoten oder der Schotsteg oder der Palsteg ein und all die anderen Knoten, die man so für den Bootsführerschein knüpfen muss. Aber Knoten, habe ich jetzt gelernt, gibt es gar nicht nur in der Nautik. Sie haben überhaupt eine total zentrale Bedeutung für die Menschheit. So zumindest ist der Untertitel von Michael Simon Kargs Kulturgeschichte. Michael Opitz hat sein Buch gelesen. Am Anfang war der Knoten, ist der Titel. Herr Opitz, das spielt ja sicher nicht umsonst irgendwie so ein bisschen auch auf die Bibel an. Was beginnt denn alles Epochales mit dem Knoten?
Ja, man erinnert sich vielleicht, dass der Sündenfall also damit verbunden ist, dass Adam und Eva sich ihrer Nacktheit gewahr werden. Und das, was sie danach getan haben, das ist nämlich, sie haben sich einen Schurz aus Feigenblättern geflochten. Und da kommt das Flechten und damit auch das Verknoten also sehr früh in der Bibel schon vor. Und es gibt weitere Hinweise, die Karg nennt, indem er zum Beispiel sagt, wenn man jetzt mal von der symbolischen Bedeutung der Schlange ausgeht als einer Leine und dem Apfel als einem Knoten, dann kann man diese beiden Dinge jetzt zusammenbringen, auch mit dem Sündenfall. Also indem Eva nämlich den Apfel genommen hat, den ihr die Schlange sozusagen anempfohlen hat, dann hat man etwas Verknotetes, nämlich ein Unheil, das mit dem verbunden ist. Und in der bildenden Kunst hat man dann als Äquivalent dazu die Knoten-Madonna geschaffen, die nämlich dieses Unheil, also als Maria Gottes, was Eva hervorgebracht hat, wieder entknotet, indem sie den Jesus zur Welt gebracht hat. Also da spielt das Bedeutende dieses Knotens schon eine erhebliche Rolle, selbst in der Bibel.
Und dann breitet er sich quasi in alle Kulturen aus, oder wie ist das?
Ja, er breitet sich aus in alle Kulturen und er hat da tatsächlich auf der einen Seite eine Bedeutungsebene. Das haben Sie ja schon angesprochen, aber es gibt beispielsweise auch die bei den Franziskanermönchen, die ja eine Kordel tragen mit 3 Knoten drin und da stehen diese Knoten für Armut, Gehorsam und Keuschheit. Bei den Maori beispielsweise hat der Knoten als Ursprung des Wortes, wie Sie es sagen, eine Bedeutung, dass sie mit verschiedenen Knoten Geschichten verbinden, die sie erinnern und aufbewahren wollen. Und bei den Inka hat der Knoten eine Bedeutung gespielt für die Rechenkunst. Und sie konnten mit den Knoten so unglaublich gut rechnen, dass die spanischen Eroberer verblüfft gewesen sind, wie gut sie das konnten. Und nun müsste man aber vielleicht also noch, um jetzt mal von dieser Bedeutungsebene wegzukommen, zur rein praktischen Ebene, bis in die Frühgeschichte der Menschheit gehen. Da haben wir es natürlich häufig und zu Recht mit dem Faustkeil zu tun. Das ist ganz klar, das hat sich sozusagen manifestiert. Aber, und darauf macht Karg aufmerksam, es hat ja eine unglaublich lange Geschichte gehabt, bis unsere Vorfahren in der Lage dazu waren, einen Faustkeil mit einem Stiel zu verbinden, um eine Axt herzustellen oder einen Speer. Und dieses Verbinden, das musste ja auf irgendeine Art und Weise geschehen. Also sie mussten eine Leine benutzen und sie mussten die auch verknoten. Und das war wichtig, ein wichtiger Sprung in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Und diese Technik, die man dabei anwendete, die war lebensentscheidend. Also wer einen Knoten und flechten konnte, der hatte Vorteile gehabt. Ja, beim Fallenbauen, beim Nähen, beim Herstellen von Werkzeugen. Und das ist enorm wichtig gewesen und ist insofern nicht nur also in ihrer Bedeutung, in dieser kunsthistorischen Bedeutung entscheidend gewesen, sondern auch für die Entwicklung der Menschheit. Und wir haben weniger den Blick auf diesen Knoten und auf die Leine, weil diese Artefakte sich einfach nicht erhalten haben. Also Faustkeile finden wir immer noch und sagen dann, ja, die gibt's und hat's gegeben, aber eben diese Knotentechnik eher nicht.
Wie ist denn dieses Buch überhaupt aufgebaut? Also erzählt er quasi buchstäblich von Adam und Eva bis heute die Geschichte des Knotens oder wie ist es gemacht?
Nicht chronologisch, aber er hat so drei Kapitel. Das eine ist Vergangenheit überschrieben. Da geht's dann tatsächlich um diese Dinge, wie kommt dieser Knoten, also einfach Kulturgeschichte in unser Bewusstsein hinein. Und dann ist er in der Gegenwart, wo er also einfach sagt, brauchen wir diese Technik heute noch? Beispielsweise in der Medizin wird der Knoten immer noch verwendet und geht dann sozusagen darüber hinaus und hat immer so einzelne Kapitel, beispielsweise der Knoten in der Kunst. Und da erfährt man da beispielsweise etwas Hochinteressantes, fand ich. Leonardo da Vincis Bild Salvator Mundi, das vor ein paar Jahren einfach in der Aufmerksamkeit gewesen ist, weil es da Vinci zugeschrieben wurde, sagt er, er würde skeptisch sein bei dieser Zuschreibung, denn er hat dieses Bild mit der Mona Lisa verglichen und dabei besonders darauf geachtet, welches Knotenmuster wird auf beiden Bildern verwendet. Und bei der Mona Lisa ein unglaublich geschicktes. Leonardo war bekannt dafür, dass er sehr viel mit diesen Knotenmustern gearbeitet hat. Und beim Salvator Mundi ein eher schlichtes. Und er würde sagen, also angesichts dieser beiden Vergleiche wäre er skeptisch, ob also der Salvator Mundi tatsächlich von Leonardo ist.
Also aber auf jeden Fall klingt das nach einem überraschenden und sehr lehrreichen und erkenntnisreichen Buch.
Ja, es macht Spaß, es zu lesen, weil man geht davon aus, vom Knoten weiß man so ein bisschen was, aber plötzlich kommen so bestimmte Dinge mit hinzu, die einem völlig unbekannt sind und die hineingehen, also in die Frühgeschichte der Menschheit und in die Kultur- und Kunstgeschichte. Und das ist spannend zu lesen und macht wirklich Spaß.
Michael Opitz über das Buch. Am Anfang war der Knoten die zentrale Bedeutung des Knotens für die Menschheit. Eine Kulturgeschichte von Michael Simon Karg, erschienen im Verlag zu Klampen für 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Die Dinge des Lebens. Zweitens, Coming of Age.
Das ist der Rhythmus, der euch durch die Nacht treibt. Ja. Der nur eins will, nämlich, dass ihr wach bleibt. Zum Chillen hattet ihr den ganzen Tag Zeit. Jetzt macht euch locker und lasst los.
Lasst los.
Lasst los wie die Leinen in einem Hafen. Ja. Die Nacht ist jung und nicht alleine zum Schlafen. Nee. Hier finden sich die, die heimatlos waren. Jetzt macht euch locker und lasst los.
Lasst los.
Also Mama, du hockst jetzt schon seit 4 Stunden vor dem PC.
Ich hab zu tun, ist wichtig.
Du könntest dich auch mit deiner Freundin Ruth treffen und shoppen gehen, statt hier zu spielen.
Ich spiele nicht, ich recherchiere für mein Team.
Wohl mit deinem League of Legends-Team. Schönes Team, wo man sich nicht mal persönlich kennt.
Ja, wir planen gerade eine neue Kampagne.
Also spielst du doch, Mama. Weißt du, du rutschst noch ganz in deine Fantasiewelt ab.
Also ich kann auch sehr gut zwischen Fantasie und Realität unterscheiden. Jetzt übertreib mal nicht.
Weißt du, nach Ansicht von Experten, ja? Da bist du schon computersüchtig.
Aber ich spiele nicht. Ich erledige auch meine Arbeit. Sag mal, spinnst du? Du kannst doch nicht einfach den Stecker rausziehen!
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wien 1938. Hitler und seine Truppen stehen vor den Toren der Stadt. Der Bankier Josef Bartok muss fliehen. Er kennt die Zugangscodes der Bankkonten, auf denen Österreichs Adel seine Millionenvermögen lagert. Bartok ist die zentrale Figur in dem Roman Schachnovelle von Stefan Zweig. In der Verfilmung von Philipp Stölzel wird er von Oliver Masucci gespielt.
Anna und du, ihr müsst fliehen.
Ach bitte.
Sofort.
Das ist doch Unsinn. Woher sollen die denn wissen, was ich tue?
Das wissen wir nicht. Aber eins ist klar. Sie haben ihre Leute überall.
Bartok wird gefasst und im berüchtigten Hotel Metropol in Einzelhaft gesperrt. Ein zermürbendes Kammerspiel beginnt.
Bedauerlicherweise sind die Zugänge und Codes zu diesen Konten nicht aufzufinden.
In diesem Fall wird das Geld ja für immer verloren.
Exakt.
Die Schachnovelle mit Albrecht Schuch und Birgit Minichmeier in weiteren Rollen ist bis zum 2. August in der ARD-Mediathek zu sehen.
Alexandre Blitsch ist tot.
Vernon Subitex hält der Romane von Virginie Despentes, geht es schlecht. Seinen Plattenladen musste er verkaufen. Einen Freund aus besseren Zeiten, der ihn hin und wieder unterstützte, stirbt einen frühen Rockstar tot.
Alex, ich sehe seinen Namen überall auf Facebook. Wer zahlt jetzt meine Miete?
Subitex schlägt sich durch Paris die drohende Obdachlosigkeit im Nacken. In der Theateradaption an der Berliner Schaubühne spielt Joachim Meyerhoff die Titelrolle.
Es macht einen Heidenspaß, dabei zuzusehen, wie alles Stückchen für Stückchen, Tag für Tag von zu Hause verschwindet.
Vernon Subitex, heute und morgen um 19.30 Uhr in der Regie von Thomas Ostermeier an der Schaubühne in Berlin. Müll sammeln auf Hiddensee. Arno Geiger liest im Gerhard-Hauptmann-Haus. Was andere Müll nennen, ist für den Schriftsteller Arno Geiger kulturelle Ressource. Als junger, noch erfolgloser Schriftsteller suchte er im Müll anderer Fundstücke für den Flohmarkt. Und dabei entdeckte er quasi nebenbei, was er in seinem neuen Buch »Ein glückliches Geheimnis« nennt. Die Vielfalt in den weggeworfenen Schriftstücken, die Sichtweisen, Meinungen, Gefühle anderer, die er las.
Wobei ich wirklich glaube, dass der Einfluss auf mich als Person, als Mensch der vorrangige ist, indem ich die Perspektiven auf die Welt erweitere, habe ich mehr zu sagen als Schriftsteller.
Arno Geiger liest morgen am Freitag um 20 Uhr im Gerhard-Hauptmann-Haus auf Hiddensee aus seinem Buch »Das glückliche Geheimnis«.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann. Es gibt Autoren, deren Namen man ganz spontan erstmal mit einem ihrer Bücher verbindet. Und bei Milan Kundera ist sein auch prominent verfilmter Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« 1984 erschienen. Da lebte der tschechische Schriftsteller schon fast 10 Jahre im Pariser Exil. Dort ist Milan Kundera, wie gestern bekannt wurde, im Alter von 94 Jahren gestorben. Und bevor wir ausführlich über ihn und sein bedeutendes Romanwerk sprechen, erinnert unsere Prager Korrespondentin Marianne Allweis an den vielfach ausgezeichneten Autor und natürlich an seinen berühmtesten Roman.
Das Leben ist so leicht. Es ist wie ein Entwurf, den wir aber nie ausführen oder korrigieren können.
Der Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« begründete seinen Weltruhm.
Diese Leichtigkeit kann ich nicht ertragen.
Eine Dreiecksgeschichte vor dem Hintergrund des Prager Frühlings und dessen Niederschlagung.
Ich bin nicht stark genug dafür. Ich bin schwach. Und geh zurück ins Land der Schwachen.
Die Die Verfilmung aus den USA traf nicht seinen Geschmack. Auch gegen schablonenhafte Interpretationen seiner Werke wehrte sich Kundera zeitlebens.
In unserem dümmlicherweise völlig politisierten Jahrhundert verstehen die Leute nicht mehr, einen Roman wirklich als einen Roman zu lesen. Sie wollen vielmehr im Roman die Illustration vereinfachter politischer Thesen sehen. Ganz besonders, wenn es sich um einen Romanschriftsteller handelt, der aus dem sogenannten Osten kommt.
Milan Kundera wurde am 1. April 1929 in Brünn geboren. Er studierte Musik und Literatur, wechselte dann an die Filmfakultät, wo er später als Professor für Weltliteratur unterrichtete. Als Abiturient trat er zunächst enthusiastisch in die Kommunistische Partei ein. Wegen feindlichen Denkens wurde er zwischenzeitlich ausgeschlossen. Kundera wurde 1968 zu einer Galionsfigur des Prager Frühlings. In seinem Roman Der Scherz rechnete er mit dem Stalinismus ab. Als sowjetische Panzer die Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz niederwalzten, wurde er mit einem Publikationsverbot belegt. 1975 nahm er einen Lehrauftrag in Frankreich an.
Die Existenz eines Dauer-Emigranten deprimierte mich. Dennoch kann ich mich nur dort aufhalten, wo ich arbeiten kann. Und momentan ist das eher in Frankreich möglich als in der Tschechoslowakei.
So Kundera in einem seiner seltenen Interviews. Nach seinem Buch Vom Lachen und Vergessen entzogen ihm die Kommunisten die Staatsbürgerschaft. Er wurde Franzose und schrieb seine letzten Romane bis hin zum Fest der Bedeutungslosigkeit auf Französisch. Auch nach der samtenen Revolution blieb die Beziehung Kunderas zu seiner Heimat kühl. Ihn verletzten umstrittene Anschuldigungen, er habe als Student einen Kommilitonen an die Kommunisten verraten. Ich bin vollkommen überrascht von etwas, was ich nicht erwartet habe, was ich gestern noch nicht wusste und was nicht passiert ist. Wenn Kundera nach Tschechien reiste, dann inkognito. Dennoch würdigte der tschechische Rundfunk seinen 90. Geburtstag ausführlich.
Když jsem se vzbudil, bylo už skoro půl deváté a představoval jsem si Agnes.
Im selben Jahr erhielt Kundera die tschechische Staatsbürgerschaft zurück. Seine Bibliothek und sein Archiv vermachte er der Mährischen Landesbibliothek in Brünn. Kunderas größter Wunsch blieb es bis zuletzt, als Schriftsteller hinter seinem eigenen Werk zu verschwinden. Als Mensch annulliert zu werden und keine andere Spur zu hinterlassen als die gedruckten Bücher.
Marianne Allweis über Milan Kundera, der jetzt im Alter von 94 Jahren in Paris gestorben ist. Und bei mir im Studio ist jetzt Marco Martin, Kritiker und Schriftsteller. Ich habe es gerade schon gesagt und wir haben es im Beitrag auch noch mal gehört, die unerträgliche Leichtigkeit. Und Kundera ist ja wirklich ganz wichtig miteinander verbunden. Und da kommen ja auch tatsächlich schon zwei ganz bedeutende Motive von ihm in diesem Roman raus, nämlich Verrat und Erotik. Richtig?
Das war sein Lebensthema, so kann man das sagen.
Und er hat ja mal gesagt in einem Interview, die Erotik, die müsse für was anderes stehen, quasi auf einer anderen Ebene noch etwas erzählen. Was war das bei ihm? Was hat er da erzählt?
Ja, er hat das auf eine sehr leicht physische, aber eben nicht leicht gewichtige Weise sein ganzes Leben lang umkreist. Ich glaube, er ist einer der großen Erotiker der Weltliteratur. Und ich meine Erotik, nicht Sexus, nicht das Verschwitzte eines Dessert, eines Bataille, sondern das Umkreisen der Frage, wie ist es mit der Endlichkeit unserer Körper bestellt? Wie ist die Endlichkeit unserer Körper auch schlägt auf die Seele zurück? Und was ist mit diesem ganzen menschlichen Tohubabohu, den wir uns aussetzen, wenn wir als Menschen nicht in Ruhe gelassen werden, sondern über unsere Endlichkeit hinaus noch kujoniert werden von einem politischen System, das uns noch zusätzlich Grenzen auferlegt? Und deshalb hat er sich immer beschrieben als ein Hedonist, der durch einen bösen Zufall in eine politisierte Welt hineingeraten ist. Und dieses Aufbegehren, was mehr ist als ein Aufbegehren im Namen der Demokratie, im Namen der Menschenrechte, sondern ein Aufbegehren auch sozusagen im Rekurs auf unsere menschliche Schwäche, auf unsere menschlichen Triebe, macht ihn wirklich ganz, ganz einmalig. Ich kenne keinen Autor, vielleicht mit der Ausnahme von Witold Gombrowicz, der sich ähnlich mit dieser Thematik lebenslang beschäftigt hat, in einer ganz eleganten Prosa, aber auch in seinen Essays.
Er hatte ja einen starken Bruch natürlich in seiner Biografie. Er war einer der Akteure im Prager Frühling. Dann bekam er Publikationsverbot, ging 75 mit seiner Frau nach Paris. Was hat das für Folgen gehabt für ihn und sein Schreiben?
Ja, Frankreich war für ihn ein Augenöffner. Er hat sich ja ohnehin schon in diese vom Sowjetreich gekidnappten Tschechoslowakei nicht richtig wohlgefühlt. Er war immer ein Fremder. Er beschreibt dann auch in seinem Roman Abschiedswalze die Sicht des Protagonisten. Er geht weg aus einem Land, wo er eigentlich nie dazugehört. Und Frankreich, natürlich auch das Frankreich der französischen Literatur und da besonders der erotischen, philosophischen Literatur des Zeitalters der Libertinage im 18. Jahrhundert, also vor der rigiden französischen Revolution, Diderot, D'Alembert, das hat ihn geprägt und da ist seinem Schreiben nochmal etwas ganz Zusätzliches hinzugewachsen. Also ich würde vielleicht ein bisschen plakativ sagen wollen, die osteuropäische Erinnerung an den Hardcore-Totalitarismus, aber auch an den Alltagstotalitarismus und die französische Finesse. Und das ist bei ihm in einer Symbiose, eingegangen, die, ja, Sie sehen ich gerade ins Schwärmen.
Ja, ich höre es schon. Aber er war ja auch jemand, der sich durchaus auch in Debatten eingemischt oder sie auch angestoßen hat, nicht?
Ganz selten. Aber wenn er es getan hat, dann hatte das Wirkung. Er hat 1984 den Essay geschrieben En Continent Kidnappé, der entführte Kontinent, wo er argumentiert, dass Osteuropa aus der westlichen Perspektive Osteuropa ja eigentlich Mitteleuropa ist, dass Prag viel näher im Westen liegt als Wien und wir uns die Logik des Sowjetreiches zu eigen gemacht haben, das ist der Osten. Er sagt, nein, das ist die ehemalige Habsburgerwelt, das gehört zu Mitteleuropa und andere Autoren wie Georgi Konrad zum Beispiel haben diese Mitteleuropa-Idee aufgegriffen. Ansonsten hat er sich allerdings rar gemacht. Er war der Meinung, dass der Schriftsteller kein Debattenintellektueller sein sollte. Da war er sehr rigid.
Es gab ja auch einen Schatten in seinem Leben, nämlich den Verdacht, er könne ein Verräter gewesen sein. Als 20-Jähriger soll er einen Antikommunisten verraten und damit ins Straflager gebracht haben. Er hat es bestritten. Es gab auch keine Beweise. Sie haben sich ja in Ihrem Milan Kundera-Kapitel Ihres Essaybandes Dissidentisches Denken auch damit auseinandergesetzt. Wie sehen Sie das?
Ja, es gibt diese Notiz, die fast schon an Kafka erinnert, in einem Prager Polizeirevier 1950, wo steht, an diesem Nachmittag kam ein Student namens Milan Kundera auf das Polizeirevier und zeigte diesen Miroslav Tovaschek an. Dieser Mann hat 14 Jahre im Straflager gesessen und Milan Kundera hat sich nicht dazu geäußert. Also keine Beweise, aber die Indizien sind da. Ich glaube, er hat sich auf seine Weise dazu geäußert. Verrat spielt in seinem Öffren eine entscheidende Rolle. Ähnlich vielleicht wie bei dem ungarischen Regisseur István Csábor, der ja auch für die Geheimpolizei eine Weile lang gespitzelt hat, wo auch die Verführung des Intellektuellen oder die Angst des Intellektuellen oder das Mitmachen des Künstlers bei der Macht ein Thema war. Es war seine Art, sich damit zu beschäftigen, obwohl es bleibt natürlich mehr als ein Wermutstropfen, wenn man an das zerstörte Leben dieses jungen Aktivisten denkt, 14 Jahre in einem Uranbau und in einem Straflager.
Marco Martin, vielen Dank für dieses Gespräch zum Tod von Milan Kundera und die deutschen Übersetzungen seiner Bücher. Die sind größtenteils beim Hansa Verlag erschienen und in Taschenbuchform beim Fischer Verlag.